Hallihallo und schön, dass ihr dabei seid bei Kicker Daily am Mittwoch. Ich bin Yannick Brunner und bei mir Matthias Dersch. Grüß dich.
Hallo Yannick.
Ja, wir nutzen die Champions League lose Woche mal für einen Blick auf die düstere Seite des Fußballs, zumindest im Moment. Abstiegskampf, zweite Bundesliga, wir sprechen gleich ausführlich über den FCK.
Genau, da droht der Absturz in die dritte Liga. Aber bevor wir zum Betzenberg schauen, versorgen wir euch wie immer kurz und knapp mit den News des Tages. Gerade eben Geschichte geschrieben mit Bayer Leverkusen und die erste Meisterschaft des Clubs klargemacht, schon denkt Alejandro Grimaldo einen Schritt weiter. Der spanische Linksverteidiger möchte in Zukunft in seiner Heimat spielen, hat er jetzt der Marca verraten. Grimaldos Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Entsprechend entspannt reagierte Simon Rolfes auch auf die Aussagen des 28-Jährigen. Dem Kicker sagte Leverkusens Geschäftsführer am Mittwoch, Zitat, wir planen ihn zu 100% für die nächste Saison ein.
Der U20-Nationaltorwart Nahuel Noll wechselt für die nächste Saison auf Leihbasis von Hoffenheim zur Spielvereinigung Greuther Fürth. Für den Spieler sei es die perfekte Möglichkeit, Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu sammeln und den nächsten Schritt zu gehen. In Fürth hat man damit scheinbar ein Modell gefunden, was funktioniert. Auch der diesjährige Stammtorwart der Spielvereinigung Jonas Urbig ist erst 20 Jahre alt und auch er ist für ein Jahr von einem Bundesligisten, in diesem Fall Köln, ausgeliehen.
Jetzt wird's ungemütlich. Wir gehen nämlich ganz tief runter in den Tabellenkeller der zweiten Liga und blicken zum Betzenberg. Da ist die Stimmung verständlicherweise eisig derzeit. 30 Punkte, Platz 17, 2 Punkte Rückstand nur, muss man fast sagen, aufs rettende Ufer. Um zu verstehen, was da gerade schief läuft und wie viel Hoffnung noch herrscht beim DFB-Pokalfinalisten, ist unser FCK-Experte Moritz Kreilinger mal wieder bei uns. Hi Moritz.
Hi Matthias, hi Yannick.
Ja Moritz, um erstmal ein Bild zu bekommen, wie nimmst du die Stimmung rund um die Mannschaft gerade wahr?
Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es wirkt gerade so ein bisschen gelähmt, der ganze Verein. Wenn ich jetzt die letzten Spiele in Kaiserslautern sehe und die Stimmung, die in diesem Stadion herrschte, es war teilweise, ja, es war eigentlich viel zu ruhig in Anbetracht der Situation. Es gibt gerade eine Kampagne vom Verein, zusammenhalten, aufstehen, es gab einen Empfang der Mannschaft vor dem letzten Spiel, aber irgendwie dieser Funke zwischen ja Zuschauern, Fans und Mannschaft, der springt irgendwie gerade nicht über. Die Mannschaft hat viel zu oft, hat man das Gefühl, sie wehrt sich nicht gegen das, was mit ihr geschieht und auch auf den Rängen. Es gibt jetzt weder ja kompromisslose Unterstützung, es gibt aber auch keine wirkliches Pfeifkonzert. Es ist irgendwie so, es läppert so vor sich hin.
Ja, man ist in der Liga inzwischen wieder 5 Spiele ohne Sieg. Vor allem letzte Woche gegen Wiesbaden wäre ja sehr wichtig gewesen. Besonders auffällig dabei irgendwie, es werden ständig Führungen verspielt. Was ist denn da los?
Ja, das ist eklatant. Das war jetzt gegen Wiesbaden die 11. 1:0 Führung dieser Art, die in der Saison verspielt worden ist. Und ganz drastisch, in 4 der letzten 5 Spiele hat der FCK 1:0 geführt und, wie du es gerade gesagt hast, nicht gewonnen. Ja, es ist eigentlich ein Rätsel. Die Mannschaft beginnt häufig sehr, sehr gut in Anbetracht dessen, wo sie in der Tabelle steht. Hat jetzt auch gegen Wiesbaden eine gute erste Halbzeit gespielt. Im Grunde war das fast ein Klassenunterschied, was da zwischen Kaiserslautern und Wiesbaden zu sehen war. Und danach kommt der totale Einbruch nach der Pause. Also ist ganz interessant, die Tabelle der Halbzeitpause, dann hätte der FCK 53 Punkte und wäre tatsächlich noch voll im Rennen um die Aufstiegsplätze. Da sieht man, es passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und die Gründe, warum die Mannschaft immer wieder einbricht, ich glaube, wenn ich die erklären könnte, dann könnte die auch Friedhelm Funkel erklären und hätte schon was dagegen getan.
Ja, du sprichst ihn an. Friedhelm Funkel ist inzwischen seit 9 Ligaspielen im Amt. Nur 2 Siege in dem Zeitraum. Hat sich mit seiner Verpflichtung überhaupt irgendwas zum Positiven verändert?
Ich glaube, wenn du Friedhelm Funkel verpflichtest, weißt du, was du bekommst. Du weißt, dass du jetzt keinen Offensivfußball jede Woche durch das Stadion fegen lässt. Friedhelm Funkel ist jemand, der durch seine ganze Erfahrung und seine Routine viel über die Motivation und die Ansprache kommt. Er weiß, wie er mit Spielern umgehen muss, um sie zu erreichen. Und er ist jetzt nicht der, der taktisch alles auf den Kopf gestellt hat. Das Problem ist so ein bisschen, dass er quasi so seinen klassischen Friedhelm-Funkel-Fußball spielen lässt. Der FCK hat mit Abstand die meisten Gegentore bekommen. Bis zuletzt, ich glaube, Osnabrück hat sie inzwischen noch überholt. Das heißt, er hat sich erstmal darauf konzentriert, dass die Mannschaft hinten stabil steht oder hat es zumindest versucht. Aber dieses Mauern nach einer Führung, das liegt dieser Mannschaft halt überhaupt nicht. Und es wird dieser Mannschaft gerade Woche für Woche zum Verhängnis.
Was wäre denn deiner Meinung nach die Ideallösung dann mit diesem Kader? Wie müsste der FCK auftreten, um dann vielleicht auch mal über 90 Minuten die Leistung zu bringen?
Naja, dieser Kader wurde ja auch für Dirk Schuster zu Saisonbeginn zusammengestellt. Und den Fußball, den Dirk Schuster in seinen knapp anderthalb Jahren hier in Kaiserslautern hat spielen lassen, der hat eigentlich sehr gut zu der Mannschaft gepasst. Zwar auch hinten stabil stehen, aber wirklich sofort Umschaltfußball, Konter, feuerfrei nach vorne. Da waren wirklich unter Dirk Schuster einige Spiele dabei, wo der FCK zwar auch dann drei Gegentore kassiert hat, aber regelmäßig auch drei oder vier eigene geschossen hat. Es waren spektakuläre Spiele, waren Spiele mit offenem Visier, es ging hin und her. Genau diese Art des Spiels, das liegt der Mannschaft, weil du hast mit Ragnar Ache vorne drin, den wahrscheinlich besten Kopfballstürmer der Liga, der einfach auch mit dem Fuß weiß, wo das Tor steht. Du hast mit Aaron Opoku, mit Kenny Redondo, mit Timotheus Puchas auf der linken Bahn, hast du so viele schnelle Spieler, denen dieses Umschaltspiel so liegt. Du hast mit Marlon Ritter so einen genialen Fußballer für die zweite Liga, der immer wieder geniale Ideen hat und die auch umsetzen kann. Und man hat gerade das Gefühl, diese Spieler dürfen ihre Stärken alle nicht ausspielen, weil es geht einfach nach einer Führung nur noch darum, hinten sicher zu stehen und ja bloß nicht mit zu vielen Kontern vielleicht dann wieder Konter des Gegners zu ermöglichen. Und ich glaube, ja, Funkel muss einfach erkennen, dass das, was er mit dieser Mannschaft gerade vorhat, er versucht ihr so ein Gerüst überzustülpen, was dieser Mannschaft aber eigentlich nicht liegt. Und da muss er wieder ein bisschen umdenken.
Man muss ja sagen, die Saison fing eigentlich vielversprechend an. Nach 9 Spielen hatte man 17 Punkte. In den 21 Spielen danach wurden nur noch 13 Punkte geholt. Jetzt mal ganz plump gefragt, wie kann sowas passieren? Also, dass eine Mannschaft scheinbar nach einem Drittel wie ausgetauscht wirkt.
Ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Dieser Spieltag, der Knackpunkt war in der Saison, war ja dieses Spiel in Düsseldorf in der Hinrunde. Du führst 3-0 und verlierst am Ende 4-3. Das war natürlich gerade im Kopf und im mentalen Bereich ein wahnsinniger Rückschlag. Und der hat dann auch dazu geführt, in Kombination mit einigen Ausfällen in der Hinrunde, dass die Mannschaft dann aus dem Tritt gekommen ist. 3 Niederlagen später wurde dann Dirk Schuster entlassen. Und das war dann der nächste Punkt, der da dazu geführt hat, weil der Trainerwechsel zu Dimitrios Kramotzes war wirklich eine fatale Idee, die Thomas Hengen da hatte. Es wurde im Grunde alles noch schlechter. In der Winterpause wurde dann der Kader mit teilweise wirklich wahnwitzigen Transfers noch weiter auf den Kopf gestellt. Die ganze Mannschaftsstruktur wurde durcheinander gebracht. Man kann wirklich sagen, es ist mit der Brechstange einmal durch die Kabinenhierarchie geschlagen worden. Ja, und jetzt muss irgendwie Friedhelm Funkel, der dritte Trainer in dieser Saison, das Ganze wieder ausbaden. Also es gibt nicht diesen einen Punkt, warum dieser Einbruch gekommen ist. Es sind einfach viele Faktoren, die zusammenkommen.
Ja, Moritz, hinter den Kulissen müssen natürlich längst alle Eventualitäten abgewogen werden und die Planungen im Grunde parallel laufen. Skizzier doch mal in aller Kürze, welche Folgen hätte ein Abstieg in die dritte Liga für den FCK?
Naja, im Grunde die finanziellen Folgen, die liegen auf der Hand. Also die Fernsehgelder brechen um wahrscheinlich circa 10 Millionen Euro wieder ein in etwa. Das sind allein 10 Millionen Euro, die dir fehlen. Der FCK hat sich natürlich durch die DFB-Pokalreise in diesem Jahr und den Einzug ins Pokalfinale dann ein gutes wirtschaftliches Puffer erarbeitet, was das zumindest so ein bisschen abfedern kann. Und auch die regionale Investorengruppe wird wahrscheinlich in der dritten Liga auch weiterhin Geld reinstecken. Das heißt, der ganz große wirtschaftliche Kollaps droht jetzt nicht sofort. Aber ein Großteil der Mannschaft hat eben keine gültigen Verträge für die dritte Liga, beziehungsweise das ist einfach illusorisch, dass selbst wenn sie Verträge hätten, dass sie mit in die dritte Liga gehen. Gerade für so einen Spieler wie Ragnar Ache, wenn du die Klasse hältst, kannst du für den im Sommer eine Ablöseforderung, kannst du vielleicht 5-6 Millionen Euro einnehmen. Wenn du absteigst, kriegst du gar nichts, weil Ragnar Ache keinen Vertrag für die dritte Liga hat. Es wird wieder einen kompletten Neuaufbau geben und jeder, der den FCK in diesen 4 Jahren, die er dritte Liga gespielt hat, erlebt hat, wo er auch einmal mit einem Bein in der Regionalliga stand, der weiß, wie schwierig es für diesen Verein wird, überhaupt nochmal da rauszukommen. Und vielleicht wird dann auch einfach das Schicksal 1860 München, sprich dauerhaft irgendwie in der dritten Liga festhängen, oder das Schicksal MSV Duisburg, jetzt gerade erst in die Regionalliga abgestiegen. Vielleicht wird der FCK auch diesem Weg folgen. Also ob es dann tatsächlich nochmal rausgeht, wage ich zu bezweifeln.
Ja, erschwerend kommt ja aktuell noch dazu, dass es zwischen Funkel und Geschäftsführer Thomas Hengen jetzt auch öffentlich geknirscht hat. Inwieweit ist das denn ein Schauplatz, den der FCK gar nicht gebrauchen kann in der aktuellen Lage?
Ich glaube, von Thomas Hengen war das schon seine Absicht, dass diese Worte genau so in diesem Wortlaut auch zu platzieren. Er hat gesagt, es ist ein Hosenscheißer Fußball, den die Mannschaft spielt, und es nicht sein könne, hier jede Woche 1-0 zu führen und dann am Ende und dann im Grunde zu mauern. Aber Friedhelm Funkel hat das so ein bisschen abgetan, als wären das Worte der Emotionalität gewesen. Das glaube ich nicht. Thomas Hengen kann zwar emotional werden, aber er weiß schon auch mit Bedacht, welche Worte oder welche Wirkung seine Worte haben. Und ich glaube, dass es in so einer Situation zwischen Trainer und Manager gar nicht das ganz große Problem ist. Ich glaube eher, er wollte vielleicht einfach so ein Zeichen setzen. Vielleicht die Mannschaft versuchen zu wecken. Ich würde da jetzt nicht eine zu große oder zu große Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Manager reininterpretieren.
Ja, lass uns zum Ende nochmal aufs Restprogramm gucken. Kiel, Magdeburg, Hertha und Braunschweig. Gibt's denn da noch irgendwas, was dir Hoffnung macht aus Sicht des FCK? Oder geht's am Ende als Überraschungspokalsieger runter in die dritte Liga? Das würde ja auch irgendwie passen zur Historie des Clubs.
Es würde passen zur Historie des Clubs, aber ich glaube, es wäre besser, sie bleiben in der Liga und gewinnen den Pokal nicht. Ja, angefangen mit Kiel, im Grunde aussichtslos, dort jetzt am Wochenende zu gewinnen, egal in welcher Verfassung, wenn wir das Ganze realistisch betrachten. Danach dieses Heimspiel gegen Magdeburg. Magdeburg ist eine Mannschaft, die dem FCK überhaupt nicht liegt. Da haben sie sich in der Vergangenheit immer sehr, sehr schwer getan. Gerade diese offensive, spielfreudige Spielweise, die Christian Titz mit Magdeburg spielen lässt, liegt dem FCK gar nicht. Das heißt, rein realistisch betrachtet, sind es nochmal 0 Punkte aus 2 Spielen. Und dann ist vielleicht tatsächlich Hertha so ein bisschen das, worauf du hoffen kannst, weil für Hertha BSC wird es am vorletzten Spieltag um nichts mehr gehen. Der FCK hat im DFB-Pokal gezeigt, dass er gegen die Hertha gewinnen kann. Für Braunschweig, ja, wenn es so weitergeht, geht's für die am letzten Spieltag in diesem direkten Duell vermutlich auch um nichts mehr. Das heißt, es könnte so ein bisschen die Rettung sein des FCKs. Aber natürlich, Kiel und Magdeburg ist auch nicht ausgeschlossen. Wenn Funkel die Mannschaft einfach ein bisschen anders auftreten lässt, dann sind auch diese Spiele nicht aussichtslos. Die Mannschaft steht nicht grundlos im DFB-Pokalfinale, auch wenn der Weg dorthin vergleichsweise leicht war. Aber trotzdem waren das wirklich tolle Spiele. Der FCK hat gegen Köln 13-0 geführt. So eine Führung spielst du ja gegen einen Bundesligisten, auch gegen einen schlechten Bundesligisten, nicht raus, wenn du eigentlich kein Fußball spielen kannst.
Ich glaube, so oder so, wir können festhalten, es wird in jedem Fall eng im Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag. Danke dir auf jeden Fall für den Moment, Moritz, für die Einblicke, und ich bin mir sicher, wir sprechen uns hier bald wieder.
Ja, danke euch auch. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Matthias, ich habe eine verrückte Geschichte für dich. Wir schauen ja fürs Outro immer, ob wir irgendwie was Kurioses finden, neben dem Platz oder ein bisschen abseitig. Und das Ding hier, das checkt alle Boxes, wie der Franzose sagen würde. Robinson Crusoe, den kennen ja die meisten wahrscheinlich als Roman- oder Filmfigur. In dem Fall geht's aber um die chilenische Insel Robinson Crusoe, mitten im Pazifik, 1200 Einwohner.
Okay, das ist ungefähr mein Dorf mal 20. Das kann ich mir in etwa vorstellen, wie groß bzw. klein das ist.
Ja, nicht viele Leute. Und das Verrückte ist, dass diese Insel dieses Jahr am chilenischen Pokal teilnimmt. Der Gegner sind die Santiago Wanderers und die müssen jetzt anreisen auf die Insel. Weil der Flughafen dort aber zu klein ist, müssen die mit dem Schiff fahren. Kein Problem, denkt man sich, sind dann halt 34 Stunden.
34 Stunden, jo. Das ist krass. Also ich glaube, da kann man in dem Fall wirklich von einem Heimvorteil sprechen, auch wenn die Wanderers jetzt, Achtung Karlauer, ja vermutlich gerne unterwegs in der frischen Luft sind. Das ist ihnen wahrscheinlich dann doch zu lang.
Genau, genau. Und stark ist auch, also Teil der Geschichte, ein ehemaliger Nationaltrainer von Chile, Jorge Garcés heißt er, ist auf die Insel gezogen und trainiert jetzt eben die Mannschaft dort. Und über seine Spieler hat er gesagt, 7 oder 8 von den Jungs seien sehr interessant, aber leider gehen die morgens immer um 5 Uhr fischen.
Na gut, man sagt ja eigentlich, die Leute, die um 5 Uhr aufstehen, die zum 5 O'Clock Club gehören, die sind total produktiv. Also vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil. Ich muss aber gestehen, ich bin eher Typ Langschläfer und ich werde wohl auch diesen Pokalkracher verschlafen, auch wenn du mir den jetzt hier gerade ein bisschen schmackhaft gemacht hast.
Ja, habe ich versucht. Zeitverschiebung spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle.
Wir sind auf jeden Fall raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.